Hallo Welt! Das Thema der Woche. Architektur und Perspektive. Raum und Perspektive sind voneinander nicht zu trennen. Ebenso wie die Architektur einer diegetischen Welt und die Geschichte, die sie uns erzählt. Mit unserem Gast Martin Janda folgen wir den Spuren und der Darstellung spielerischer Architektur. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 72 mit
Sophie Böhmer
und Stefan Heinrich Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Hey Leute, es ist Sonntag. Es ist der erste Advent vor allem. Der erste Podcast im Dezember. Und wir müssen die Zeit noch genießen, die wir haben, bevor letztendlich dann die Netzneutralität abgeschafft wird.
Ist das so?
Ja, also es ist ja im Moment ganz stark in der Debatte. Hast du davon was mitbekommen?
Ich sehe nur immer, dass Leute irgendwie auf Twitter, also die irgendwie viel im Internet tun, so sagen, ey, wählt dagegen, macht was dagegen, so, aber ich habe es nicht.
Man kann leider nicht wählen dagegen, sondern das ist letztendlich eine Entscheidung, die von, ach, wie heißt der? Pai heißt der, glaube ich, mit Nachnamen, dieser Vorsitzende dieser Kommission. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ich habe mich jetzt auch nicht spezifisch für den Podcast hier informiert darüber. Der wurde von Donald Trump benannt, sozusagen, oder ernannt zum Leiter dieser Kommission. Und der ist kein Freund der Netzneutralität, sondern ein Freund der freien Marktwirtschaft, ja, des ungezügelten Marktes. Und es sieht ganz danach aus, als wenn im Laufe des Dezembers, ich glaube irgendwie am 12. Dezember ist es, eine wichtige Entscheidung fällt, um sozusagen die Netzneutralität dann nicht mehr zu gewährleisten. Und das würde dann ja dazu führen, das ist ja tatsächlich auch, also für Spieler tatsächlich durchaus relevant, weil wenn du dir jetzt vorstellst, du hast irgendwie ein MMO wie World of Warcraft von Blizzard, die haben halt jede Menge Geld, die kaufen sich dann natürlich die entsprechende Bandbreite, sodass das irgendwie alles schnell und flüssig funktioniert, aber wenn du jetzt als kleinerer Entwickler dann ein MMO machen wolltest oder ein Spiel mit Online-Funktionalität, kannst du das vielleicht nicht leisten, ne?
Also, was genau bedeutet das denn, dass die
Netzneutralität?
Oder was heißt das, wenn die abgeschafft wird?
Also im Grunde, Netzneutralität bedeutet ja im Grunde, dass das Netz sozusagen neutral gegenüber den Inhalten ist, die es transportiert. Das heißt also, es ist erstmal egal, was durch die Leitungen sozusagen fließt, sage ich jetzt mal so in Anführungszeichen. Und das Ende der Netzneutralität könnte beispielsweise bedeuten, dass man sagt, nehmen wir mal Netflix und Amazon Prime, jetzt einfach mal zur Gegenüberstellung. Die könnten dann sagen, okay, wir wollen für Netflix, wir wollen unseren Kunden einen stabilen Stream gewährleisten. Das heißt also, wir kaufen sozusagen Bandbreite und haben dann einen Marktvorteil gegenüber Amazon, die dann natürlich auch entsprechendes Geld nachlegen müssten. Und wenn du halt wenn du nichts drauf zahlst, dann werden deine Inhalte quasi mit langsamerer Geschwindigkeit übertragen. Weniger Datenpakete pro Minute oder pro Sekunde. Mhm. Und das ist im Grunde das Ergebnis, wenn man quasi die Netzneutralität abschafft, dann wird es buchstäblich zu dem McLuhan'schen Satz, the medium is the message, weil dann die mediale Struktur selbst ganz stark einfließt in die Inhalte und in die Präferenzen.
Frage, wer profitiert dann davon?
Große Unternehmen hauptsächlich.
Nee, weil wenn du sagst, so Netflix, Amazon Prime, die müssen bezahlen, damit das irgendwie sinnvoll ist, wer kriegt das dann?
Ach so, wer das Geld bekommt?
Ja, genau, also wer profitiert denn davon?
Ich nehme an, das müssten die Netzbetreiber sein.
Okay. Ne?
Die Leute, denen das Netz gehört, nehme ich jetzt einfach mal an. An die müsste dann bezahlt werden, weil dann könnte beispielsweise jetzt, ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit der Telekom, ich glaube, die Telekom hält, glaube ich, irgendwie einen Großteil des Netzes in Deutschland. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher.
Ich glaube schon, ja.
Und das würde dann bedeuten, die Telekom könnte quasi sagen, okay, wir drosseln das jetzt hier runter, die Geschwindigkeit. Und wenn ihr dann, es ist so die Microtransaction des digitalen Zeitalters.
Überall Microtransactions.
Ihr könnt dann natürlich, liebes Unternehmen, wenn ihr ausreichend Bandbreite haben wollt, weil ihr vielleicht viele Daten übertragen müsst zum Videostreaming oder um ein Spiel zu machen oder sowas, dann oder eine Videoplattform vielleicht habt, dann könnt ihr was bezahlen, dann kriegt ihr mehr. Ja, und das wäre, gegenwärtig ist es halt so, dass es unabhängig im Grunde ist, sondern jeder hat im Prinzip erstmal die gleiche Bandbreite, das Netz ist neutral und dem wäre dann damit ein Ende gesetzt. Das ist eine tragische Geschichte, weshalb ich persönlich auch ganz stark auf der Seite der Gegner dieses Vorstoßes bin.
Mhm,
ja, ja, genau. Ich hätte gerade vergessen, wie der Satz angefangen hat. Und weshalb ich unbedingt dazu aufrufen möchte, sich zu informieren. Wie ihr feststellt, bin ich jetzt nicht selber total tief in diesem Diskurs drin, aber man findet genügend Artikel, man findet genügend Initiativen, Petitionen. Auf Reddit beispielsweise habe ich ganz viele gesehen und kann nur dazu anhalten. Wir sind ja auch ein kleiner Podcast. Wir könnten es uns jetzt nicht erlauben, irgendwelche Bandbreite zu kaufen. Ja? Also setzt euch dafür ein, dass das Netz weiterhin neutral bleibt. Hi Martin.
Hallo Stefan.
Du bist das erste Mal im Podcast mit dabei. Wir kennen uns aber aus dem Kolloquium. Ne? Du bist regelmäßig, frequentierst regelmäßig das Kolloquium. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellen?
Das kommt darauf an, wie detailliert.
Also so Lieblingsessen und sowas ist jetzt nicht so wichtig.
Oh,
aber
schade, das hätte ich jetzt gerade parat gehabt.
Was wäre es denn?
Mensa-Schnitzel mit Pommes.
Mensa, ja, so von allem, was du am liebsten isst, das Mensa-Essen, das finde ich jetzt ein bisschen verrückt.
Das tut mir leid, ja.
Nee, wenn dann schon in der Mensa, dann aber doch den Burger lieber, oder?
Eben, ja.
Den gibt es aber nur so selten und den finde ich jetzt auch nicht so super prall. Ich hatte den einmal und der war okay, aber nicht super.
Es gibt jetzt in der Marburger Mensa ja auch ein Feedback-Buch. Man kann jetzt dort, wenn man dann irgendwie gerne ein bisschen Feedback loswerden möchte, dann kann man das in so ein Buch eintragen.
Wo ja. ist denn dieses Feedback-Buch?
Wenn du das ist vor dem Eingang der Mensa, direkt vor dem großen
im Foyer.
Vor dem großen Saal direkt.
Ernsthaft? Habe ich noch nie gesehen.
Das liegt auch, glaube ich, noch nicht ganz so lange.
Ja, ja, das gibt es erst seit dieser Woche, glaube ich, gibt es da das Feedback-Buch.
Da stehen auch nette Sachen drin.
Eure Möhren sind super oder so.
Ich habe reingeschrieben, dass der Kartoffelbrei super lecker ist.
Ja, das stimmt, den habe ich, glaube ich, auch mal gekostet. Der ist auch gut. Aber das ist ja total oldschool mit einem Buch. Ich dachte, das würde auch alles dann online gemacht.
Eigentlich so eine Yelp-App oder sowas. Aber was machst du denn eigentlich? Wer bist du und was tust du?
Also ich bin Psychologie- und Medienwissenschaftsstudent und das ist das, was ich gerade mache. Noch mehr Fragen bitte.
In welchem Semester bist du? In welchem Semester Medienwissenschaft?
In Medienwissenschaft bin ich im ersten Master-Semester. Über die Semesteranzahl bei der Psychologie möchte ich nicht so gerne sprechen, die ist nämlich schon zweistellig.
Bist du einer dieser berühmten Langzeitstudenten?
Also du möchtest wissen, ob ich ein fauler Mensch bin? Ja.
Nee, also es gibt ja, man kann aus unterschiedlichen Gründen lange studieren. Ich studiere ja auch schon lange.
Und faul ist das ja nicht. Also du machst ja auch noch parallel noch ein anderes Studium. Das ist doch egal, wenn das eine ein paar mehr Semester auf dem Buckel hat als das andere.
Na okay. Ja, ich bin einer von diesen Langzeitstudenten. Obwohl, ab wann fängt Langzeitstudium an?
Wenn die Semesterzahl zweistellig ist, kann man es, glaube ich, schon sagen, oder?
Okay, dann muss ich es zugeben, ja.
Oder ich gestehe. Also vielleicht auch ein ganz guter Indikator ist, ob du studierst du im Bachelor Psychologie oder ein Diplom? Daran kann man es auch festmachen.
Studienordnung 1995. Nee, tatsächlich schon im Bachelor. Allerdings der allererste Bachelorstudiengang, beziehungsweise Jahrgang. Ja.
Kann das sein, dass du Psychologie angefangen hast, als ich den Bachelor Medienwissenschaft damals angefangen habe?
Das kommt drauf an, wann du den Bachelor Medienwissenschaft angefangen hast.
Weil es war 2011, 12, glaube ich. Oder 10, 11? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Also wenn es 11, 12 wäre, dann ja. Dann
ich glaube, es war 11, nee, 10, 11, glaube ich.
Ich glaube 10, 11, ja.
Bin mir jetzt nicht sicher. Ich hatte aber eine Bachelor-Zulassung für Psychologie. Deshalb, wenn das der erste war, den du belegt hast, dann müsste ich da das auch gemacht haben. Ich habe mich da nicht dafür entschieden, aber ich hatte die Zulassung auch.
Hattest du denn die Zulassung für den Bachelor oder fürs Diplom?
Für den Bachelor.
Gut, dann müsste das 11, 12 gewesen sein.
Ja, richtig. Ja, ich habe auch, bei mir ist es ja auch so, dass ich mein Philosophie-Masterstudium, das mache ich ja auch so nebenher. Immer mal ein Seminar im Semester, weil es mir jetzt nicht darum geht, irgendwie da einen Abschluss zu haben, der mich dann in eine fulminante Karriere befördern würde. Ja. Insofern könnte man mich eigentlich auch als Langzeitstudent bezeichnen. Denke ich. Aber nur, weil ich halt neben der Arbeit noch, ich bin ja dann eigentlich im Moment jetzt Lehrbeauftragter und nebenher noch studiere. Das zählt, glaube ich, nicht mehr als Langzeitstudent, ne?
Nee, ich glaube nicht.
Wie bist du zu den Game Studies gekommen, Martin?
Das ist eine echt gute Frage. Da muss ich mal kurz überlegen. Das war mehr oder weniger durch einen Zufall. Es wurde vor 2 Jahren, glaube ich, mal ein Seminar angeboten, was überhaupt was mit Games zu tun hatte. Es ging speziell um Serious Games.
Ah, da war ich auch drin.
Ich weiß. Ja. Und ich fand die Beschreibung ganz interessant. Ich hatte die allerdings nur leicht überflogen. Also die Beschreibung fand ich insofern interessant, weil es um Games ging. Worum es dann im Speziellen ging, habe ich dann nicht so ganz geblickt und war dann ein bisschen überrascht, worum es dann in dem Seminar wirklich ging. Denn mit den Serious Games hatte ich am Anfang erstmal meine Probleme. Aber ich fand die Herangehensweise sehr interessant und habe dann versucht, in der Folge möglichst viele Seminare zu Games mitzunehmen. Und da ist dann eine kleine Leidenschaft draus geworden, könnte man so sagen.
Das ist wahrscheinlich auch die Zeit gewesen, in der du dann das Game Studies Kolloquium entdeckt hast, ne?
Nee, das kam tatsächlich ein bisschen später. Das Kolloquium habe ich, glaube ich, erst vor einem Jahr oder sowas.
Zumindest bist du seitdem regelmäßig erst hingegangen.
Und wie gesagt, dieses erste Seminar, das war vor 2 Jahren. Zwischenzeitlich waren dann, glaube ich, noch ein anderes Seminar drin. Das ist nicht unbedingt deckungsgleich gewesen.
Du bist du mittlerweile schon Autor bei uns oder noch Gastautor?
Ich glaube, inzwischen mit dieser Folge solltest du deinen Account bekommen.
Herzlichen Glückwunsch.
Yay. Achievement. Geil.
Ja, you obtained an Autoren-Account.
Krieg ich dann auch eine Medaille oder sowas?
Kriegst einen Klopfer auf die Schulter. So.
Das ist nett, das reicht mir.
Ja, gut.
Normalerweise kriege ich einen Klopfer ins Gesicht.
Oh.
Keine Rüge ist Lob genug. Sophie, was hast du denn diese Woche gespielt? Was hast du denn mitgebracht für die Spielewoche?
Ich habe ein sehr, sehr aufregendes Spiel mitgebracht.
Wirklich?
Mhm. Also für mich war es sehr aufregend, sehr, sehr aufwühlend tatsächlich.
Ja, ich bin jetzt auch schon ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen.
Okay.
Also wirklich.
Okay, haltet euch alle fest. Mhm. Haltet ihr euch auch fest?
Ja.
Okay,
ja.
Gut. Doki Doki Literature. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Doki Doki Literature Club. Also Literaturclub. Ich kann es echt nicht aussprechen. Ich sage jetzt einfach nur noch Doki Doki, dann weiß jeder, was ich meine.
Ja, aber das würde man doch dann. Gibt es nicht dieses Doki Doki Universe oder wie das heißt?
Ja, das gibt es bestimmt. Es gibt vermutlich genug Spiele, japanische Spiele, die irgendwas mit Doki Doki im Namen haben, wenn ich ehrlich bin.
Was bedeutet das denn, Doki Doki?
Doki Doki ist so Herzklopfen.
Ah, okay, also so ein erregtes Herzklopfen.
Ja, vor allem auch also in Bezug auch auf irgendwie Liebesgefühle, glaube ich. So.
Okay.
Und es ist aufgemacht oder es erscheint erstmal wie ein ganz normaler Visual Novel mit so Dating-Sim-Anleihen. Man spielt einen Jungen in der Mittelstufe oder ich weiß gar nicht, also irgendwie 15, 16 Jahre alt, schätze ich. Und trifft dann 3 sehr wunderschöne Mädchen oder sehr niedliche Mädchen und lernt sie dann kennen. Also so, das ist erstmal so die Prämisse des Spiels.
Verstehe ich das richtig? Ist eine Dating-Simulation mit Minderjährigen?
Ich hätte jetzt so, man weiß irgendwie nicht, wie
schon
alt die sind. Ja, es ist irgendwie immer so.
Okay.
Aber die sind ja alle
Notiz,
minderjährig.
Polizei informieren.
Na, wenn Minderjährige sich untereinander daten, ist doch kein Problem.
Ja, also, es ist aber nicht explizit, oder? In der Darstellung. Es ist kein Sexgame.
Nein, überhaupt nicht. Okay. Nee, das ist erstmal nur so.
Na gut, dann drück ich mal ein Auge zu.
Wen mag man am liebsten und den lernt man dann näher kennen und verbringt viel Zeit mit dem. Das ist ja erstmal Dating-Sim.
Okay, ich ziehe die Anzeige zurück.
Okay, danke schön.
Man wird dann eher so Kettenkarussell fahren und sowas.
Ja, die fahren ganz viel Kettenkarussell. Nein, eigentlich gar nicht. Denn dieses Spiel ist, es scheint ja erstmal nur so, als wäre es eine Dating-Sim.
Ah, da steckt mehr dahinter.
Da steckt sehr viel mehr dahinter. Denn, und das ist deswegen kein Spoiler, weil es sowohl in der Beschreibung bei Steam steht, als auch das Spiel dich vorher warnt. Es ist ein ziemlich krasses Horrorspiel. Es ist wirklich, ich habe ich habe es in dem Wissen gespielt und war schon in dem Modus, habe es die ganze Zeit erwartet, dass das ziemlich schnell sehr abgefuckt wird, dieses Spiel. Und ich war am Ende trotzdem echt verängstigt, kann man schon so sagen, ja.
Inwiefern wird denn die Angst hergestellt? Jetzt bin ich nämlich selber auch neugierig geworden.
Ja, es ist ja, ne, so Visual Novels sind ja erstmal nicht unbedingt dafür bekannt, krasse Horrorspiele irgendwie zu sein. Aber dieses Spiel setzt das echt gut um. Also ich, ohne jetzt besonders ins Detail zu gehen, es gibt so einen bestimmten Twist oder ein bestimmtes Ereignis im Spiel, was dazu führt, dass sich einiges verändert. Und danach wird es halt wirklich, wirklich sehr schnell, sehr verrückt und sehr furchteinflößend. Es fängt bei so kleinen Sachen an, wie die Musik ist so ein bisschen off, also sie ist ein bisschen langsamer oder ein bisschen schneller, als man es erwartet. Die Sprites laden nicht richtig, also es sind so in so einer Glitch-Ästhetik, ne? Dann, wenn man im Startmenü ist, fehlt auf einmal eine Figur und man weiß, und die ist von den Sprites der anderen drei überladen, so, ne? Das ist alles so ein bisschen seltsam und man denkt sich so, okay, was wird hier jetzt passieren? Dann verschwindet eine Figur komplett aus dem Spiel, also sie wird komplett gelöscht, und immer wenn dann ihr Name eigentlich erscheinen würde, ist nur Kauderwelsch da, also ne, so ganz viel random Buchstaben mit Häkchen und all sowas. Und die Figuren entwickeln sich halt in einer Weise, die man wirklich nur als furchteinflößend begreifen kann. Also eine entwickelt eine krasse Obsession auf dich, eine andere, ich weiß nicht, das ist so schwer zu beschreiben. Also die ist sehr, sehr, eigentlich eine sehr niedliche Figur, die ab und zu so ein bisschen bissig wird und aber eigentlich niedlich ist, und dann erzählt sie irgendwie davon, dass ihr Vater sie misshandelt und so. Also es rutscht sehr schnell in eine richtig krasse, in so richtig krasse Abgründe ab. Und ich habe jetzt nur einen Durchlauf gespielt. Also nur ein richtiges Ende bisher geschafft, weil danach dachte ich mir erstmal, okay, ich mache jetzt erstmal eine Pause.
Wie lange hast du für den Durchlauf gebraucht? Ich bin nämlich jetzt echt...
Es ist wirklich gut.
Ich glaube, ich würde es gerne mal ausprobieren.
Und das Tolle ist, es ist auf Steam und es ist umsonst. Man kann es umsonst spielen.
Das sind die besten
Spiele. Es ist dieses Jahr auch erst rausgekommen, von Team Salvatore entwickelt. Also es ist, glaube ich, auch nur ein einziger, der das gemacht hat, weil im Abspann stand überall nur sein Name unter den einzelnen Punkten. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist, ne, also man denkt erstmal so, man spielt, ich glaube, ich habe 3 Stunden oder es hat 3 Stunden ungefähr gedauert, bis es wirklich losging. Also bis dahin ist es wirklich eine ganz normale Dating-Sim. Und man denkt sich so, okay, ist ein bisschen doof.
Aber wie lange hast du gebraucht für den einen Durchlauf jetzt?
Ich glaube, ich habe insgesamt 6 Stunden gebraucht.
Und da ist noch mehr, was kommt. Ja, es gibt sozusagen wie viele Visual Novels darauf angelegt, dass man es mehrmals spielt.
Genau, also ich glaube, wenn man es einmal durchgespielt hat, hat man auf jeden Fall eine gute Vorstellung, wie das so ist, dieses Spiel. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall auch die anderen Pfade zu spielen. Das werde ich wahrscheinlich auch noch tun.
Mhm. Ich bin gespannt auf deine Erzählung und ich werde mir das vielleicht auch mal anschauen.
Ja, vielleicht, wer weiß, können wir ja sogar ein Deep Reading davon machen. Das fände ich sehr, sehr spannend.
Doki Doki Literature Club.
Genau.
Dann können wir das nämlich auch an dieser Stelle schon mal allen Leuten da draußen empfehlen, sich das mal anzuschauen.
Genau, das kann jeder spielen. Das, wie gesagt, das ist umsonst. Ich glaube, es hat auch keine hohen Anforderungen an den PC. So. Selbst meiner hat es gepackt und das ist wirklich, das ist kein gutes Ding.
Es scheint ergiebig für ein Deep Reading zu sein, auch weil du ja so, wie du berichtest, es selbst mit der Medialität des Spieles spielt.
Ja,
quasi.
Sehr, sehr stark. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Ja.
Okay, das klingt sehr spannend. Ich habe ein weiteres Fragment der Rezension für Nier Automata mitgebracht.
Leg los.
Und zwar, diesmal habe ich gedacht, wir hatten ja schon, beim ersten Mal hatten wir so ein bisschen gesprochen, allgemein über so das, was Nier ausmacht, sage ich mal. Jetzt in der letzten Woche hatten wir über die philosophische Tiefe gesprochen, die tatsächlich einer der Hauptgründe ist, weshalb ich es spiele und auch sehr mag. Und heute dachte ich, gehen wir mal so ein bisschen eher auf die Ebene des Gameplays, also dessen, was tatsächlich passiert. Denn es ist ein elementarer Teil von Nier, der viel ausmacht, ist natürlich das Kampfsystem. Und ich weiß von dir, Sophie, dass du das Kampfsystem nicht so toll fandest, nach den Eindrücken, die du hast.
Ja.
Und ich dachte, ich ich bringe das sozusagen erstmal als Diskussionspunkt quasi mit. Ich nehme an, Martin, mir bist du jetzt wahrscheinlich nicht mit vertraut.
Ganz genau, ich habe keine Ahnung.
Okay, es ist aber auch nicht so wichtig, weil, also ich würde es jetzt nicht nochmal zusammenfassen, weil wir das in den vorherigen Episoden schon gemacht haben. Aber wir können sozusagen auch über das Kampfsystem jetzt als einzelnen Aspekt dessen sprechen.
Lasst euch ruhig aus, ich höre auch gerne zu.
Also es ist so, dass das Kampfsystem in Nier, ich beschreibe das erstmal so aus meiner Perspektive, Sophie, es ist ein sehr fluides, ein sehr flexibles Kampfsystem, was zunächst erstmal auf so ein paar einfachen Grundlagen aufbaut, die also klassisch Platinum Games sind, gewissermaßen. Also man hat einen schnellen Angriff, einen schwereren Angriff, einen kräftigeren Angriff. Man kann ausweichen, kontern, schießen mit so einem kleinen Pot, der einem immer überall hinfolgt, so einer kleinen Maschine, die im späteren Verlauf der Geschichte übrigens immer spannender wird, dieser Pot. Und mit diesen Basics im Kampfsystem von Nier lassen sich schon einige interessante Klingentänze hinlegen. Ja, also diese großen Eleganz dann stattfindend animiert sind. Spannend wird es eigentlich dann erst, finde ich, wenn man die komplexeren Manöver mit einbezieht, bei denen es so ist, dass ähnlich wie in einem From-Software-Titel die komplexeren Manöver nicht so wirklich erklärt werden. Ich habe relativ spät erst rausgefunden, dass man kann mit dem Pot, mit dem man auch schießt, kann man eine Spezialattacke machen. Das ist dir wahrscheinlich nicht entgangen, Sophie, ne?
Du kannst
normal schießen mit dem Pot.
Und, da, ja,
und du kannst so mit einer anderen Taste sozusagen so eine Spezialattacke machen.
Klar.
Und man kann diese Spezialattacke auch aufladen. Was mir zum Beispiel nicht klar war, weil das ist kein großer Spoiler, man kann im Laufe des Spieles mehrere Pots finden. Und wenn man die dann auflädt, dann sammeln die sozusagen, bündeln die ihre Kraft. Das ist so ein kleiner Kniff, der dann noch so mit dazukommt. Man kann auch mit dem Pot kontern, sozusagen, und so einen tödlichen Schuss abfeuern. Man kann nach oben angreifen und allerlei solche Dinge. Das hattest du, Sophie, meine ich, relativ früh rausgefunden. Ich erst relativ spät, dass das überhaupt möglich ist, irgendwie irgendwann am Ende des zweiten Durchlaufes. Und dazu kommt noch, dass jede der Figuren, die man spielt, so ein bisschen eigene Special Moves hat, eigene Spezialfertigkeiten. Du hast 2B, mit der man ja quasi das Spiel beginnt, so ein Finishing Move hat im Grunde, wenn die Maschine betäubt ist, durch einen einfachen Kreisdruck ist dann so eine sehr überzeichnete Animation, die Maschine wird zerfleddert. 9S, der 2B über weite Strecken hin begleitet, kann hacken und dieses Hacking-Minispiel, das verändert ganz viel an dem Spielablauf, an der Dramaturgie der Kämpfe auch, weil man ständig quasi in so einen Modus springt, in dem man dann einfach nur so eine abstrakte Optik hat und mit so einem kleinen Pfeil eigentlich nur, das repräsentiert das Hacking, so eine Kugel quasi ausschaltet und man wird von allen Seiten beschossen und sowas, ja, und gibt es dann in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Und das nimmt dann eine große Rolle dann tatsächlich im Spielverlauf. Auch ist auch in die Geschichte und alles mit eingebunden, das ist sehr schön gemacht. Und ich kann außerdem noch verraten, dass andere Figuren noch weitere Spezialfertigkeiten haben, auf die ich aus Spoilergründen natürlich nicht eingehe. Ich finde alles in allem, dass die Kämpfe in Nier sich also rasant, elegant und aber auch ausgesprochen befriedigend anfühlen. Das ist, finde ich, eine Stärke von Platinum Games, die sie da einfach ausspielen. Und insofern finde ich diese überzeichneten Kämpfe in Nier ausgesprochen gelungen.
Okay. Ja, also ich habe ja auch schon, weiß ich nicht, letzte oder vorletzte Folge schon gesagt, dass ich auch gerne dazu bereit bin, es nochmal auszuprobieren und meine Meinung darüber zu revidieren. Ich habe ja jetzt auch keinen großen Eindruck bekommen, also ich habe, also das heißt keinen großen Eindruck, ich habe ja immerhin schon 19 Stunden gespielt, also oder 15 irgendwie so um den Dreh. Und bin aber ja nie über den ersten Durchlauf hinausgekommen. Und fand es für mich nicht so unterhaltsam, nicht so befriedigend, wie du es jetzt beschrieben hast. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man zwischen den Figuren dann, also wenn man unterschiedliche Figuren spielen kann, dass dadurch ein bisschen Abwechslung reinkommt, die mir vielleicht dann auch helfen würde, das nicht mehr ganz so repetitiv zu finden.
Also es kommen tatsächlich auch noch, es kommen dann noch einige nette Kniffe dazu, die auch diese Sache mit den Figuren interessant machen, sodass du beispielsweise im dritten Durchlauf ist es so, dass man immer aussucht, mit welcher Figur man quasi eine Sequenz spielt. Mhm. Und das sind dann immer relativ kurze Sequenzen. Letztendlich spielt man sowieso alle. bis aufs Ende, an dem es sich dann sozusagen spaltet. Aber man kann sich dann dadurch so ein bisschen aussuchen, ob man es eher im Wechsel machen möchte oder ob man quasi eine Erzählung komplett mit der Figur verfolgt und dann die andere erst. Und das fand ich eigentlich auch so einen netten Kniff.
Ja, das klingt auch ziemlich aufregend, wenn ich ehrlich bin. Ja.
Ich muss aber sagen, Sophie, ich hatte drüber nachgedacht, es ist ja, Weihnachten steht ja bevor. Entsprechend unsere Weihnachtsfolge, entsprechend die Diskussion über Game of the Year und sowas, also wo man einfach schon mal darüber nachdenkt, man blickt zurück und fragt sich, was sind denn so Anwärter, die da in Frage kämen? Und ich bin dann so in mich gegangen, habe mich gefragt, ist Nier etwas, was ich auf diese Liste setzen würde? Und ja, ich würde es auf die Liste setzen, aber ich würde ganz sicher ausschließen, dass es das Game of the Year werden kann oder sollte. Aus dem einfachen Grund, dass manche Dinge in Nier halt wirklich fantastisch sind. Atmosphäre, Philosophie, Musik. Ja. Die Kämpfe zählen für mich dazu, für dich nicht. Das ist dann vielleicht noch ein streitbarer Punkt. Aber ich bin jetzt etwas mehr als 60 Stunden drin und ich bin zunehmend genervt von einigen, ich sag mal, völlig unverständlichen Design-Schnitzern.
Zum Beispiel?
Und das ist für mich der allergrößte Negativpunkt bei Nier. Und der ist tatsächlich einfach der Grund, weshalb ich sagen würde, das kann nicht Game of the Year sein. Der unglaublich unausbalancierte Schwierigkeitsgrad.
Ah.
Denn es ist nach wie vor so, dass wenn man das Spiel auf normal spielt, ist es viel zu leicht. Man gleitet durch die Maschinen wie so ein warmes Messer durch Butter. Es gibt überhaupt keine Bedrohung eigentlich. Also ich laufe da halt durch. Es ist ein bisschen öde. Auch die Bosskämpfe, 2 Schläge tot. So, das ist ein bisschen.
Das stimmt nicht.
Also bei mir jetzt, ja.
Okay, bei dir.
Also ich hatte jetzt gerade erst einen Bosskampf. Kein Problem.
Okay.
Also mir kann auch nichts passieren, weil selbst wenn die mich dann irgendwie mehrmals erwischen, verliere ich irgendwie die Hälfte an Leben, dann habe ich so einen Chip, der das automatisch wieder regeneriert. Es kann quasi nichts passieren.
Ein bisschen überlevelt also.
Ich bin vielleicht auch überlevelt, ja, weil ich halt auch alles mache und irgendwie alles finden will. Ja, das stimmt. Aber man kann es ja noch höher stellen, auf Hard. Mhm. Allerdings, also ich finde es an sich toll, wenn man es auf Hard zu spielen, weil dann ist der Schwierigkeitsgrad in den Kämpfen mittlerweile angemessen. Am Anfang ist Hard viel zu schwer. Ist also wirklich eine ganz große Herausforderung. Jetzt mittlerweile ist angemessen und ich komme ganz gut durch. Aber, jetzt pass auf, jetzt kommt's. Nier macht so 2 Dinge mit den, wenn du stirbst in Nier, ja, gibt es so 2 Dinge, die sind wirklich, wirklich schlimm. Und also einfach, das ist für mich unverständlich. Der erste Punkt ist, dass in den ersten beiden Durchläufen ist es so, dass wenn du stirbst, dann verlierst du also die Ausrüstung in Nier funktioniert über Chips, mit denen du dich upgradest. Wenn du stirbst, dann verbleiben die Chips bei deinem toten Körper und du kannst die zurückholen. Wenn du es aber nicht schaffst, sie rechtzeitig zurückzuholen, dann sind sie für immer verloren und dadurch verlierst du halt wirklich etliche Stunden an Levelfortschritt sozusagen und dein ganzes, dann alles was sozusagen, du hast ja die Chips da sorgsam zusammengebastelt und dann eingesetzt und sortiert und so weiter, da Liebe reingesteckt und dann ist es einfach weg. Es
klingt so, als wäre dir das schon das ein oder andere Mal passiert.
Tatsächlich nicht, weil es gibt, ich habe es dann mit einem Trick umgangen. Man kann nämlich auch einfach, wenn man stirbt, dann stattdessen den vorherigen Speicherpunkt wieder laden, dann sind die Chips natürlich wieder da. Und jetzt pass auf, dann ist es jetzt im dritten und vierten Durchlauf, den ich ja gerade mache, ist es so, also Nier ist dafür gemacht, mehrmals durchgespielt zu werden, auch so ähnlich wie Doki Doki Literature Club. Jetzt ist es so, man verliert die Chips nicht mehr. Ich verstehe nicht ganz genau, warum man sie jetzt nicht mehr verliert. Es gibt einen Story-Aspekt, den man da in Betracht ziehen könnte, aber es wird nie so richtig genau erklärt, warum man sie jetzt nicht mehr verliert. Aber dafür muss man immer wieder beim letzten Speicherpunkt anfangen. Also es gibt keine Rücksetzpunkte in dem Sinne, dass ich hatte gestern die Situation, da ist so eine, also es ist so ein riesen Maschinenteil, in dem man so innen hochläuft und dann immer gegen immer schwierigere Herausforderungen antreten muss. Ja? Manchmal sind es Hacking, manchmal sind es Gegnerwellen, sowas. Und ich arbeite mich ganz nach oben, das Ganze dauert schon doch, ich sag mal, so eine halbe Stunde ungefähr, komme dann zum Bossgegner. Ich hatte es auf Hard zu diesem Zeitpunkt. Der Bossgegner holt einmal aus, tötet mich sofort mit einem Schlag, wie das auf Hard nun mal so ist. Es ist ja immerhin extrem unausbalanciert. Und dann wirst du halt wieder komplett zurückgesetzt. Das heißt, du kannst wieder ganz von unten anfangen und sozusagen wieder diesen Levelabschnitt komplett von vorne spielen.
Das hatte ich ja auch durchaus auch in meinem Spieldurchlauf. Da gab es auch so eine Stelle, wo ich dann irgendwie so einen Zwischenboss begegnet bin und dahinter war der nächste Speicherpunkt, bin ein bisschen unbedarft reingelaufen, 2-mal getroffen, war ich tot. ja, und dann durfte ich den ganzen Mist nochmal machen. Das war halt kein Spaß.
Ja. Das, ich finde, das ist einfach. Also ich weiß, die Motivation dahinter wird eine sein, sich so ein bisschen bei From Software was abzugucken, aber es ist schlecht abgeguckt, weil bei From Software hat man immer so ein bisschen diese Motivation, es nochmal zu versuchen und die man hat auch immer, bevor man in einem Kampf ist, direkt vorher einen Speicherpunkt oder so, also einen Bosskampf jetzt, sodass man das tatsächlich auch machen kann. Oder man hat zumindest in Bloodborne beispielsweise Abkürzungen, die man im Laufe der Zeit freischaltet, sodass man nie lange laufen muss. In Nier ist es dann so, oh, jetzt muss ich diese ganze Stunde, jetzt muss ich das alles wieder nochmal machen, das nervt.
Ich glaube auch, also du hast ja mal, glaube ich, am Anfang gesagt, als du angefangen hast zu spielen, Nier ist nicht ein Spiel, sondern viele. Ja. Und das kann auch eine Stärke sein, aber in dem Fall zum Beispiel ist es, na, hat es sich Anleihen geholt, sie aber schlecht implementiert.
Genau.
Und das war bei mir der Eindruck, bei vielen Dingen so, dass immer mal wieder so Aspekte drin waren, wo man gemerkt hat, okay, ach, das kenne ich aus dem Spiel und das kenne ich aus dem Spiel. Und dann ist es aber einfach, funktioniert es einfach nicht gut. Es ist irgendwie ruckelig, hakelig, fügt sich nicht gut ein.
Nier ist nicht ein Spiel, sondern vieles. Ist vielleicht ein guter Satz, weil, also ich lobe mich jetzt gerade selber dafür, weil nämlich, wie ich heute rausgefunden habe, heute Morgen, Nier ist auch ein, in Auszügen ein, ja, eine Visual Novel, könnte man sagen.
Oh Gott, was und, ist es nicht? Was ist Nier eigentlich nicht?
Es ist interessant.
Es ist gut, es ist schlecht.
Es ist ein Action-Rollenspiel, Side-Scrolling-Shooter, Visual Novel-Drama. Mit philosophischem Anspruch. Aber gut, nächste Woche dann vielleicht, ich weiß nicht genau, wann meine abschließenden Eindrücke sein werden, aber ich hoffe, euch nicht mehr allzu lange mit Nier behelligen zu müssen.
Ja, das wird schön.
Wenn es endlich vorbei ist, ne? Ja. Du kannst kaum abwarten. Dann spiele ich nämlich Hellblade. Senua's Sacrifice.
Dann spiele ich das vor dir.
Um mich zu ärgern,
ja,
ne? Ich würde sagen, wir werfen erstmal einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute, wie ihr wisst, bringen wir jede Woche für euch drei Geschichten mit. Diese Woche sind es nur zwei. Dafür aber sind sie beide aus der Themenreihe, die gegenwärtig auf pixeldiskurs.de stattfindet, zu Worldbuilding und Game Architecture. Das ist ja im Grunde eigentlich auch später dann das Thema der Woche, über das wir sprechen werden. Aber zunächst stellen wir noch zwei Artikel aus dieser Themenreihe vor. Ihr findet die Links zu den nachfolgenden Artikeln wie immer in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Unsere Handlungen bestimmen die Welt. Von Alexander Hens. Es ist, wie gesagt, ein Beitrag aus dieser Themenreihe, in dem Alexander Hens anschließt an Henry Jenkins und er analysiert sozusagen also drei Titel hinsichtlich der Gestaltung ihrer Spielwelt und den Interaktionsmöglichkeiten, die darin vorkommen. Es handelt sich um folgende drei Titel: um Overwatch, Hyperlight Drifter und What Remains of Edith Finch. Genauso in dieser Struktur hat er es auch aufgeteilt. Er wendet sich zunächst Overwatch zu und stellt dabei fest, dass also in Overwatch Einschüsse, die dort stattfinden, so ein Multiplayer-Online-Shooter-Spiel, Einschüsse auf Objekten hinterlassen gewissermaßen Texturen, die sozusagen oberflächlich angefügt werden. Es findet keine eigentliche Manipulation der Objekte statt, weil eben, so sagt Alexander Hens, die Objekte, die sich in Overwatch finden, größtenteils nicht einfach einen dekorativen Zweck erfüllen, sondern sie sind sorgsam platziert als Hindernisse, die vor allem auch den Spielfluss steuern, eventuelle Strategien und Taktiken vorgeben, die auf den einzelnen Maps dann prävalent sind. Es gibt vereinzelt zerstörbare Objekte, hauptsächlich an den Spawnpunkten, wo eben dann keine Schusswechsel stattfinden. In Hyperlight Drifter, sagt er, ist es etwas anders. Da ist es so, dass die Elemente, mit denen man interagieren kann, sind zwar zahlreich vorhanden, allerdings gewissermaßen in der Spielwelt versteckt. Sie sind nicht unmittelbar als Elemente erkennbar, mit denen man interagieren kann. Und er macht dann noch einen weiteren Punkt, den ich ganz interessant fand, deshalb lese ich den als Zitat vor. Anstatt zudem die permanente Kontrolle von Spielerinnen aufrechtzuerhalten, nimmt das Spiel sie an bestimmten Stellen zunächst subtil, dann immer deutlicher. An diversen Stellen beginnt unser Avatar langsamer zu laufen und schließlich Blut zu spucken. Dabei können wir seine Bewegungsrichtung noch ungenau steuern, jedoch fällt er nach kurzer Zeit zu Boden. Das Spiel nimmt uns hier also langsam, nicht plötzlich, unseren Einfluss auf die Bewegungen des Avatars, um auch seine schwindende Kontrolle zu illustrieren. Zitat Ende. Das dritte Beispiel, dem er sich zuwendet, ist What Remains of Edith Finch. Dabei stellt Alexander Hens fest, sind die platzierten Objekte allesamt statisch. Es gibt Objekte, mit denen man interagieren kann, die werden dann deutlich hervorgehoben. Aber die Umgebungsobjekte sind zum großen Teil statisch. Und er sagt dazu folgendes, Zitat, die Räume des Hauses, durch die Spielerinnen sich bewegen, sind prall gefüllt mit dekorierenden Elementen, die zugleich aber nicht manipuliert werden können. Wir können aber vermuten, dass die Levelarchitektur hier jedoch aus einem anderen Grund so konsequent intakt bleibt. Das Haus ist Zeuge einer Vergangenheit, der es auf die Spur zu gehen gilt. Zitat Ende. Abschließend sagt er, es gibt also vielfältige Möglichkeiten, diese Beziehung zwischen Raumgestaltung einerseits und Interaktionsmöglichkeiten andererseits zu handhaben und zu gestalten. Und das abschließende Zitat: Auf der einen Seite lassen sich Muster identifizieren, die den Designprozess hinter Logiken der Levelarchitektur offenlegen. Auf der anderen Seite zeigen diese Beobachtungen, in Klammern, also die Beobachtungen aus dem Artikel, aber auch, dass die Möglichkeit oder Beschränkung der Handlungsfähigkeit auch ein tragendes Element von Spielraum und Narration sein kann. Zitat Ende. Wenn es dazu keine Fragen gibt, dann würde ich sagen, schießen wir einfach direkt weiter zum nächsten Artikel.
Okay.
Nummer 2.
Digitale Kulissen und die Problematik der ludonarrativen Grenzmarkierung ist von Bernhard Runzheimer, ebenfalls bei uns auf dem Blog erschienen, ebenfalls im Rahmen der Themenreihe, wie du ja eben schon sagtest. Und ich habe mir den mehrmals durchgelesen und mir dann so eine These überlegt, die er eigentlich damit aufstellt. Und ich dachte, ich nenne die vielleicht, bevor ich dann einmal die erkläre. Nämlich, das Spiel oder Spiele in ihrer jetzigen Form orientieren sich in der Gestaltung der Umwelt zu sehr an anderen Medien wie dem Film. Wäre so die These. Also meine These, die ich da jetzt so rausgezogen habe. Denn Bernhard Runzheimer versucht das so ein bisschen nachzuzeichnen und zu erklären, wie gehen andere Medien, also er konzentriert sich sehr stark auf den Film, mit Worldbuilding um, denn das Spiel ist ja jetzt nicht das Einzige, was das irgendwie betreibt. Und identifiziert erstmal grundsätzlich so zwei Sachen, die dem Film leichter fallen oder die dem Film irgendwie eher eigen sind als dem Spiel. Nämlich einerseits, Filme müssen Räume nicht unbedingt bauen, sondern können auf sie einfach zurückgreifen. Heißt, irgendwie einfach Drehorte finden, auf die sie dann rekurrieren können, während in Spielen natürlich das immer alles eigentlich gebaut werden muss. Es gibt natürlich bestimmte Techniken, die das vereinfachen und verschnellern, aber es muss letztendlich immer alles erstmal gebaut werden. Und das andere ist, dass durch die Kamera im Film die Kadrage, also der Ausschnitt, also eine Rahmung vorgegeben wird durch die Kamera, die auch nicht verändert werden kann, während im Spiel der spielende Person natürlich die Kontrolle über die Kamera haben und jederzeit, oder also zumindest in jetzt zum Beispiel Open-World-Spielen oder so, man kann sich jederzeit immer umschauen, sodass eine Welt komplett realisiert sein muss und nicht eben nur der Ausschnitt, der gezeigt wird, wie im Film. Und es ist natürlich so, dass mit steigendem Anspruch an Grafikelementen das natürlich auch immer schöner werden muss. Er sagt zum Beispiel bei Doom, also bei dem originalen Doom, weil da die Ästhetik noch, die Grafik noch nicht so weit fortgeschritten war, mussten sie sich nicht so sehr darauf konzentrieren, dass alles schön aussieht, sondern haben eben sehr viel in das Level-Design investiert, also viele spannende Level irgendwie realisiert, während es jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen, weil eben alles schön aussehen muss da viel Zeit rein investiert werden Und deswegen kommt es dann häufig zu Schlauchleveln, also in denen man vielleicht einen Gang hat, durch den man sich bewegen kann und sich dort umschauen kann. Aber ansonsten ist es eben sehr stark begrenzt. Und in Bezug auf, also er zitiert dann Jean-Paul Le Breton und sagt, dass die Balance eigentlich gehalten werden muss zwischen compelling fiction and optional function. Also dass es einfach wichtig ist, damit ein Spiel funktioniert. Und er nennt dann so ein paar Beispiele wie.
Kannst du dieses Zitat so ein bisschen einordnen?
Inwiefern?
Compelling fiction und functional, was war's? Option? Optional function?
Optimal function.
Optimal function. Mhm. Was bedeutet das?
Also die Fiktion natürlich also gegeben sein muss und irgendwie, also durch Worldbuilding dann zum Beispiel, dass die Welt aber auch gleichzeitig funktionieren muss. Also dass man da keine Ungereimtheiten irgendwie drin findet.
Das ist sowas, ein Gedanke, der mir schon häufiger begegnet ist, die Distinktion in den funktionalen und den fiktionalen Raum. Das scheint ja hier was ganz Ähnliches zu sein, was erst als Funktion quasi beschreibt. Ich habe da neulich einen Text drüber gelesen über das Krankenhaus, das war von Arno Görgen, also die Repräsentation von Krankenhäusern. Wir haben eine Folge gemacht zu Krankheiten, jetzt erst die vorletzte Episode. Wo es dann auch darum ging, um Krankenhäuser, die einerseits als Level sozusagen irgendwie funktionieren und auch als Räume etwas repräsentieren, dann wiederum aber auch in die Geschichte passend eingebunden sein müssen.
Ja, also Bernhard Runzheimer nennt hier halt als Beispiel zum Beispiel, Räume, in denen es Türen gibt, durch die man nicht gehen kann. Also, dass sie eben sichtbar sind und in der Fiktion vielleicht erstmal, ja klar, warum sollte man da nicht durchgehen können, aber das Spiel ist natürlich verhindert, weil es erstmal nur Kulisse ist und es nicht vorgesehen ist, dass der Spieler da durchtreten kann. Und dann ist natürlich immer die Frage, was erwartet man überhaupt dahinter, denn dahinter ist ja nichts. Das ist ja einfach nur die Begrenzung des Levels und also das ist eben so ein Beispiel dass irgendwie so der dünne Schein einer Welt aufrechterhalten wird. Und solange man sie nicht hinterfragt, funktioniert es. Und es ist ja auch lange antrainiert worden, dass man solche als Spieler sowas einfach ignoriert, weil ist ja auch in anderen Spielen immer schon so gewesen. Man achtet nicht mehr so drauf. Dann nennt er auch Spiele wie Fallout 3, was erstmal Open World ist, indem man sich erst scheinbar unbegrenzt bewegen kann. Und es ja auch Weiten gibt, ist aber entweder durch Flüsse oder Berge begrenzt wird, die man nicht überqueren kann, oder es eben auch einfach unsichtbare Wände gibt, wo es einfach stoppt und man nicht weitergehen kann, obwohl man dahinter natürlich noch Landschaft sieht und Gebäude und wo man eigentlich noch hingehen könnte. Das Spiel ist aber natürlich verhindert, weil es eben eine bestimmte Begrenzung geben muss. Und sein Fazit ist eben letztendlich, er nennt auch Beispiele, die damit mit so einer Begrenzung irgendwie etwas anders umgehen, also auch dazu stehen, dass es die gibt, also Gothic 2 zum Beispiel, in dem man dann irgendwie einen Berg erklimmen kann, wenn man sich die Mühe machen will, um dann dahinter eigentlich eine Ork-Armee, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu begegnen, und stattdessen steht dann dort ein Schild, dass es hier nicht weitergeht und dass die Ork-Armee nur eine Geschichte ist, also die nicht stimmt, die gibt's nicht. Und er sagt so, also das wäre zum Beispiel eine Art und Weise, mit Spielbegrenzungen umzugehen, die dem Spiel natürlich auch eigen ist. Also auf die eigene Gemachtheit zu verweisen, eine Schnittstelle zu schaffen und das irgendwie zu verhandeln und es so auch zu dekonstruieren, warum es hier gerade nicht weitergeht, anstatt einfach nur eine Begrenzung zu setzen, die unüberwindbar ist. Und deswegen schließt er auch daraus, und daraus habe ich meine These so gesehen gezogen, dass Spiele vielleicht sich davon abwenden sollten, also Worldbuilding so zu betreiben, wie es andere Medien tun, worauf es ausgelegt ist, also zu sagen, okay, wir nehmen uns hier Räume und die, also wie beim Film, sondern stattdessen zu schauen, dem Medium eigene Gestaltungsweisen zu finden, die diese Lücken schließen können.
Wie könnte sowas aussehen?
Das ist eine gute Frage. Damit schließt Bernd Runzheimer tatsächlich auch seinen Artikel mit der Aussage, dass das durchaus spannend sein wird, zu beobachten, wie sich das weiterentwickeln wird.
Hast du da eine Vorstellung, Martin? Hast du da eine Idee, wie das Spiel selbst das machen könnte?
Ich habe mich gerade selber gefragt, wie das aussehen soll. Auf der anderen Seite ließe sich das durch eine in sich, wie ein Möbiusband in sich geschlossene Welt erledigen, indem man an dem einen Punkt, wenn jetzt, wo dieses Schild von dem Alien Dwarf erscheint, eben nicht dieses Schild erscheint, sondern dass man plötzlich dann wieder an einer anderen Stelle, jetzt aber nicht transportiert ist, sondern weil die Welt im Grunde genommen an der Stelle dann wieder zugenäht wird.
Ah, das ist sowas Ähnliches, in GTA gibt es das, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in GTA 5 auch so ist, aber in GTA San Andreas war das meines Wissens nach der Fall, dass wenn du dir einfach jetzt ein Boot oder ein Flugzeug genommen hast und du bist von dieser Insel weg, so weit wie du nur konntest, dann bist du irgendwann auf der anderen Seite der Map einfach wieder rausgekommen und dann warst du sozusagen die Welt umrundet. Ne? Das war dann halt die Welt. Das wäre eine Möglichkeit. Ist dann halt natürlich immer, ja klar, ist ein bisschen komisch.
Aber es wirkt erstmal komisch, gerade wenn man irgendwie mit einem Flugzeug um die Welt fliegt und man sieht sonst nichts anderes außer dieser einen Insel.
Ja.
Was wiederum aber ein interessanter Aspekt fürs Worldbuilding ist, weil man sich offensichtlich nicht auf der Erde befindet.
Ja. Man ist in so einer Robinson-Crusoe-Situation. Ja. Aber ich finde auch...
Oder so eine Lost-Situation.
Erinnert ihr euch noch an dieses an Versprechen? Nein, also an Lost auch. Aber es gibt doch dieses... Es gab... zwei Gedanken. Es gibt ja diese... es gibt diese Quantic Dream-Titel wie Heavy Rain. Oder auch bei Fahrenheit war das meines Wissens nach auch so, dass man über einen Knopfdruck die Kameraperspektive wechseln konnte. Ja, also du konntest in Heavy Rain die Kameraperspektive dann verändern. Immer so cineastische Kameras, von denen du auswählen konntest, welche du jetzt gerade möchtest. Und gab es nicht auch mal das Versprechen, ich meine zu Beginn, als die Blu-ray den Markt erobert hat, dass es bei Filmen auch so sein solle, dass man dann irgendwie mit einem Blu-ray-Player sozusagen die unterschiedlichen Kameras auswählt und den Film aus einer anderen Perspektive sehen kann?
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, mich an sowas erinnern zu können, ja.
Ich dachte auch, dass es dieses Versprechen mal gegeben hätte, dass man dann irgendwie so eine, hast du so eine Fernbedienung quasi, ne, und kannst dann die Kameras durchschalten. Du kannst dann selber dir aussuchen, was deine Kadrage sein soll. Und das wäre ja so ein Schritt in diese Richtung, wo dann versucht, andersrum der Film das Spiel zu imitieren, weil dieser Gedanke natürlich der freien Perspektivenwahl, da wäre bei einem Gemälde jetzt nicht jemand drauf gekommen, sowas zu fordern, aber gerade mit der Entwicklung von neueren Technologien für den Film auch, also der Film da auch vielleicht der Interaktivität des Spieles nachzueifern versucht.
Ja.
Wie gesagt, ich habe auch keine Idee, wie sowas jetzt aussehen sollte im Spiel. Ich bin da gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Ich kenne es halt auch nur von diesem klassischen, ja eigentlich cineastischen Herangehensweisen. In Skyrim sind überall Berge.
Ja, bei Horizon ja auch, ist das komplette Gebiet durch Berge begrenzt, die man nicht überwinden kann. Beziehungsweise das Spiel sagt dir irgendwann so, du betrittst den nicht erlaubten Spielbereich und dann, wenn du zu lange da bist, wirst du wieder zurückgesetzt zum nächsten Speicherpunkt.
Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, einfach irgendwo natürliche Dinge einzufügen oder in Journey beispielsweise, das ist ja auch eine sehr weitläufige Wüste, aber das eigentliche Spielgebiet ist relativ klein. Wenn du nämlich in die Ferne zu laufen versuchst, dann bläst dir einfach so stark der Wind entgegen, dass du dich nicht mehr fortbewegen kannst.
Ja.
Das wäre auch eine Möglichkeit, die wäre dann ja sehr dem Spiel eigen, ne? Weil es dich sozusagen an der Interaktion
behindert. Wobei es ja nichts im Endeffekt nichts anderes ist als eine unsichtbare Wand, die nur so ein bisschen angepasst ist.
Die ist Wind. Aber eingebunden
ja,
in das Spiel.
Genau, das stimmt. Ja,
es kommt jetzt keine die Diegese durchbrechende Nachricht, bitte kehren Sie zurück zum Spielfeld.
Ja,
das wäre in Journey auch sehr irritierend.
Ja, das stimmt.
In Flower ist es, glaube ich, auch so. Bad Game Company machen das eigentlich ganz gut. Wenn du in Flower fliegst, du auch mit dem Wind, mit den Blüten durch die Gegend. Wenn du zu weit wegfliegst vom eigentlichen Level, in Anführungszeichen, dann dreht der Wind automatisch quasi um.
Ja.
Und dann merkst du so, okay, das war's jetzt hier. gehen wir jetzt ins Thema der Woche über? Oder hat noch jemand von euch irgendwie eine spannende Idee dazu, wie das Spiele anders machen könnten?
Nee, jetzt gerade so spontan nicht. Martin?
Auch keine.
Ich bin mir ehrlich gesagt auch gar nicht so sicher, ob das wirklich notwendig ist. Ich finde, so wie die das jetzt im Moment machen, ist es okay.
Warum Sachen ändern, die funktionieren?
Ja, never change a running system. Ja. Es ist ja aber auch so, dass es natürlich da unterschiedliche Ansätze gibt. Ja, dass also Spiele wie Uncharted beispielsweise, die das dann irgendwie begrenzen durch eben Berge, durch irgendwelche eingestürzten Mauern, die man nicht erklimmen kann und sowas. Auf der anderen Seite gibt es dann aber natürlich Titel, die sehr gamey sind, sage ich mal, so wie Resogun beispielsweise oder Super Stardust, die das ja auch ganz interessant so machen, dass man sich bei Resogun beispielsweise, kann man sich ja sozusagen von außen auf so einem, wie nennt man das, auf so einem Kegel quasi bewegen. Kennt ihr Resogun?
Nein.
Resogun ist im Grunde so ein 2D-Sidescrolling, nicht Sidescrolling, doch Sidescrolling könnte man schon sagen, ein Shooter, mit dem man in so einem Raumschiff rumfliegt, ist sehr gamey, ist von Housemarque, die dann einfach nur, kommt einfach nur am Anfang, save the last humans, so, und von da an wird nur noch geschossen und sehr arcadig und man kann quasi, man ist quasi außen auf so einem Ring. Und man kann dann, also wenn du quasi immer weiter nach rechts fliegst, bist du relativ schnell wieder am Ausgangspunkt. Und Gegner kommen aber von allen Seiten und sowas, ja. Sodass du quasi immer in Bewegung bist, aber nie irgendwie das Spielgebiet zu verlassen geneigt wärst, weil es halt eben unendlich, weil es halt ein Kreis ist, sich in beide Richtungen erstreckt. Genauso wie bei Super Stardust, wo man auf der Oberfläche eines Planeten ist und sozusagen, oder Super Mario Galaxy meinetwegen, wo du ja auch auf Planeten bist, die du komplett umrunden kannst. Und die sind in sich geschlossen. Dann nehme ich mir mal dieses Instrument zur Hand und spiele ein wenig Musik, bevor wir ins Thema der Woche übergehen. Das Thema der Woche. Architektur und Perspektive. Martin, du hast thematisch uns ein bisschen was mitgebracht, habe ich gehört.
Wer hat dir das erzählt?
Ich weiß nicht, woher diese Information stammt.
Wer hat da geplaudert?
Ja. Nee, du hast, bist ja vorbeigekommen, weil du jetzt auch an der Themenreihe dich beteiligt hast. Und wir haben bislang haben wir im Podcast echt wenig über die Themenreihe gesprochen.
Das ist eigentlich eine Schande.
Ja, deshalb haben wir es jetzt in der Presseschau gemacht. Deshalb machen wir es jetzt im Thema der Woche auch nochmal. Weil wir frühstücken das jetzt alles in einem Podcast quasi ab.
Sehr gut. Alles runter frühstücken.
Und du hast zwei Artikel jetzt beigesteuert. Ne? Einer ist schon raus und einer kommt.
Noch, genau, am Donnerstag.
Ganz genau, ja.
Worum geht's da?
Um bei dem, der jetzt noch rauskommt oder der jetzt
erstmal
schon
der,
draußen
der schon
ist?
Draußen ist.
Worum geht's bei dem? Der ist in gewisser Weise dreigeteilt. Der Einstieg von dem Artikel, da geht's, sagen wir mal, um eine dröge Aufzählung, wie im Computerspiel Architektur dargestellt wird, angefangen mit der Ekphrasis der literarischen Architekturbeschreibung, sprich wie es in Text-Adventures stattfindet, wenn man nur auf Worte zurückgreifen kann, dass Architektur dann eben nur über Buchstabenfolgen beschrieben werden kann, zu einer technischen Weiterentwicklung der Aufriss- und Grundrissdarstellung, beispielsweise Super Mario oder eben auch das Ur-Wolfenstein, wo man bei Wolfenstein das als Grundriss sieht und bei Super Mario im Aufriss.
Man muss sagen, das Ur-Wolfenstein ist nicht Wolfenstein 3D,
korrekt,
sondern
richtig.
Vorher noch.
Das stimmt. Das wissen gar nicht mal so viele, glaube ich. Ich wusste das nämlich vorher auch nicht. Ich hatte immer gedacht, Wolfenstein 3D wäre das Ur-Wolfenstein. Aber das Castle Wolfenstein ist, weiß gar nicht mehr, glaube ich, für PC oder sowas damals rausgekommen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Man guckt eben von oben auf dieses Schloss drauf, beziehungsweise auf die Räume, was einen grundrissartigen Anblick darbietet. Bei Super Mario, das werden wahrscheinlich mehrere Leute kennen, sieht man alles von der Seite. Das ist dann eher ein Aufriss. Dann gibt es noch dreidimensional imitierende Darstellungsweisen der axonometrischen Darstellung. Das hat man dann, weiß ich jetzt nicht, inwiefern das überhaupt noch jemand hier kennt. Sowas wie Paperboy oder
ja. Nee, ich kenn das nicht.
Artikel wird auch Fairlight erwähnt. Das ist das, was man normalerweise als isometrische Perspektive bezeichnet. So ein bisschen schräg von oben, dass sowohl die Kanten, die in die Tiefe laufen, als auch in die Breite, als auch in die Höhe zu sehen sind.
Genau, das ist Frage. Kannst du, du bist ja jetzt Experte der unterschiedlichen Perspektiven.
Ha!
Was ist, also Isometrie, ja? Der Begriff isometrisch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den richtig verwende. Denn oftmals verwendet man den Begriff allgemein isometrisch, also immer schräg von oben quasi. Aber ich meine mich zu erinnern, also isometrisch, iso ist ja sozusagen auch was von Gleichheit. Ja? Und das isometrisch quasi meint, dass alles unabhängig von Fern- und Perspektive sozusagen ausschaut, als sei es dir zugewandt. Ja? Oder alles in eine gleiche Richtung schauend. Ist es richtig?
Es bedeutet auf jeden Fall erstmal, dass alle Seiten immer noch parallel bleiben.
Ja.
Sprich, wenn du von schräg oben auf einen Würfel gucken würdest, dass die Kanten nicht auf einen oder zwei Fluchtpunkte zulaufen.
Genau. Es gibt keinen Fluchtpunkt bei einer isometrischen Perspektive, ne?
Ganz genau.
Okay.
Insofern gehört es auch noch zu den Parallelprojektionsverfahren.
Insofern ist aber auch dann Diablo beispielsweise nicht isometrisch, oder? Denn da gibt es ja einen Fluchtpunkt.
Da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, weil ich muss sagen, Diablo habe ich ein oder zweimal gesehen, aber da gar nicht so drauf
geachtet. Oder ähnliche Dinge wie jetzt Neverwinter Nights, Baldur's Gate und solche Sachen, die werden nicht isometrisch, ne?
Das ist wahrscheinlich wirklich der Fall so, weil ich glaube, dass durch die technischen, dadurch, dass Rechner heutzutage einfach das auch in Echtzeit rechnen können oder wenigstens das simuliert werden kann, dass es nicht mehr diese Parallelkanten mehr braucht.
Ja.
Ich habe halt auch echt sehr alte Beispiele genommen aus C64-Zeiten und da gab es sowas in der Richtung nicht. Es gab zwar Fluchtpunkt beziehungsweise zentralperspektivisch anmutende Spiele, die waren aber extrem, ja, sehr abstrakt, weil es waren nur Formen zu sehen, aber man konnte diese Formen nicht ausfüllen. Kann man sich jetzt wahrscheinlich wenig drunter vorstellen. Oder, Sophie?
Aber nicht auch, wirklich,
auch so vielleicht wie dieses, es gibt auch ein Spiel, so ein Rennspiel, bei dem man irgendwie mit einem Auto irgendwie so eine Straße entlang fährt,
ja,
wo du, glaube ich, auch einen Fluchtpunkt hattest, ne? Weil
ja,
diese Dinger, umso näher sie kommen, werden sie größer.
Ah, ja.
Bei Test Drive zum Beispiel hatte man das auch.
Mhm.
Es ist halt alles sehr kantig und teilweise eben werden Oberflächen nicht ausgefüllt. Man merkt die Polygonalität sehr.
Hast du denn so ein Beispiel für ein wirklich isometrisches Spiel? Weil ich grüble gerade so ein bisschen darüber, ob das irgendwie sowas wie jetzt Age of Empires beispielsweise, so ein Strategiespiel, das ist eigentlich auch nicht isometrisch. Es ist, und wie nennt man dann die Perspektive von schräg oben, wenn sie nicht isometrisch ist?
Da bin ich jetzt selber auch überfragt, weil ich nämlich eigentlich gar kein Fachmann bin. Ich habe mich nur mit den Begriffen auseinandergesetzt, die ich für den Artikel brauchte. Es kann sein, dass die isometrische Ansicht zur axonometrischen Ansicht gehört oder umgekehrt. Möchte ich mich jetzt aber auch lieber nicht festlegen, bevor ich wieder eins drauf kriege.
Also falls, liebe Leute, falls ihr da draußen das wisst, wie man die Perspektive in Age of Empires beispielsweise jetzt richtigerweise bezeichnen würde, vorausgesetzt man definiert sie nicht als isometrisch, dann lasst uns das in den Kommentaren wissen. Das interessiert mich tatsächlich. Aber du sprachst von drei Teilen in dem Artikel und ich habe dich gerade einfach unterbrochen nach dem ersten.
Das ist auch gut so, weil der erste Teil ist auch eher so eine Hinleitung dann zu dem anderen Subthema in dem Artikel, weil die reine Beschreibung, wie Architektur dargestellt wird, ja doch ein bisschen mau ist. wollte ich ein bisschen unter die Oberfläche gehen, nämlich was eigentlich Architektur repräsentiert, obwohl man es womöglich gar nicht so wahrnimmt. Beispielsweise, dass um Architektur, Gebäude herzustellen, überhaupt ein gewisses Vorwissen gibt. Wenn man heutzutage durch die Straßen läuft und sich Häuser anguckt, man sieht die Häuser und freut sich, dass sie vielleicht schön aussehen oder ärgert sich darüber, dass sie nach nichts aussehen. Aber dass unheimlich viel Wissen und auch Kunsthandwerk da drin steckt, da macht man sich vielleicht gar nicht so häufigen Gedanken drüber. Und auf den Punkt wollte ich eben eingehen, dass in Architektur viel mehr als die reine Oberfläche dahinter steckt.
Du hattest da dieses Beispiel, ich habe den Artikel, glaube ich, auch im Podcast vorgestellt, vor 2 Wochen oder sowas war das, glaube ich, schon, vielleicht auch sogar letzte Woche, ich bin mir jetzt nicht sicher, aus Morrowind, aus der Ankunft in Saedanin, spricht man das so aus? Oder Saedanin, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und dass man dort sozusagen anhand der Gebäudestrukturen festmachen kann, dass es eben ein gewisses Vorwissen gibt, dass es eine Kultur ist, die auch irgendwo ansässig ist und sich dort lokal quasi verortet und die Gesellschaft dort lokal stattfindet. All das schlummert quasi in der Architektur.
Ganz genau. Also gerade das mit dem Ortsansässigen klingt vielleicht erstmal ein bisschen lapidar, aber wenn man bedenkt, dass es ja auch Gesellschaften oder Kulturen gibt, die nicht ortsansässig sind, Nomadenvölker zum Beispiel, die denken ja gar nicht erst daran, irgendwo Häuser zu bauen. Die haben ihre Zelte oder bauen sich irgendwie aus Ressourcen, die sie vor Ort finden, ihre Unterkünfte und reisen dann weiter. Wenn aber irgendwie mal die Entscheidung getroffen worden ist, wir bauen jetzt hier wirklich aus Stein oder anderen schweren Materialien Gebäude, bedeutet das ja im Grunde genommen, wir wollen hier auch bleiben. Was auch dazu führt, dass man sich dann auch eher mit dem Ort identifiziert, weil man eben nicht weiterzieht, sondern abhängig davon, wie man veranlagt ist, auch wirklich sehr lange Zeit dann in dem Ort verbringen will.
Ich musste da auch an Horizon denken, weil da werden diese unterschiedlichen Kulturen ja auch durchaus gegenübergestellt. In dem DLC The Frozen Wilds begegnet man ja den Banuk. Und das ist ja ein im Grunde nomadisches Volk, wo sozusagen auch die größte Siedlung in dem DLC eine ist, die eigentlich also aus Zelten bestehend irgendwie zusammengeschustert ist. Und also ganz klare Indikatoren darauf gibt, dass die Siedlung zwar schon eine Weile dort ist, aber sie jetzt nicht so aufgebaut ist, dass sie jetzt irgendwie Jahrzehnte oder was auch immer überdauert. Wohingegen, wie heißt das Volk, das diese große Stadt Meridian gebaut hat? Die Kaja.
Ja.
Die haben eine Riesenstadt mit also Aufzügen und großen Installationen, auch sehr vielen dekorativen Elementen, um quasi, also weil sie das sozusagen als ihre Heimat beanspruchen.
Und die unterscheiden sich natürlich auch ganz stark in ihrem Verhalten, insofern, weil die Banuk ja ein Jägervolk sind, heißt die jagen viel und die Kaja im Gegensatz dazu sind halt eher landwirtschaftlich dann unterwegs. Also die haben
Felder,
genau, die Stadt. Haben unten Maisfelder, an denen man sich dann die man durchqueren kann und so. Daran erkennt man das dann ja auch schon.
Naja. Es bietet sich halt eben auch an, wenn man irgendwo länger verweilt, dass man sich dann auch mit den Prozessen in der Natur auseinandersetzt, Landbebauung und dergleichen. Während wenn ich womöglich weiß, in einem Jahr ziehe ich weiter, brauchst du das halt eben auch gar nicht.
Ich habe da auch noch einen interessanten Gedanken zu Meridian in Horizon Zero Dawn. Und zwar ist mir gerade noch dabei aufgefallen, man erkennt natürlich auch soziale Strukturen an der Architektur, sodass, ich meine, Meridian heißt ja nicht umsonst, also da steckt ja schon sozusagen der Mittelpunkt oder so eine Achse quasi drin. Und jetzt ist die Stadt auch noch so aufgebaut, dass sie eigentlich im Grunde rund ist, könnte man sagen. Und im äußeren Kreis der Stadt unten angelagert sind dann halt, da ist dann ein Hafen und da ist dann die Landwirtschaft.
Genau.
Und dann, umso mehr man ins Zentrum kommt und in die Mitte, desto höher wird die Stadt auch. Man muss mit dem Aufzug irgendwann nach oben und da sind dann eher die bisschen nobleren Viertel, teure Händler und in der Mitte letztendlich ist ja dann so dieser Palast des Königs oder so ein, ich glaube, der Priester.
Der ist tatsächlich.
Priestertempel?
Ja, der Tempel, genau. Der Palast ist tatsächlich außerhalb dieses Kreises.
Der ist ganz weit oben.
Der ist am höchsten gelagert, aber ist eben außerhalb, ja.
Und daran erkennt man ja auch quasi die Vorstellung von einer sozialen Hierarchie, die man in Meridian vorfinden könnte, eine Klassengesellschaft, wohingegen bei den Banuk in in The Cut in Horizon erkennt man das halt nicht. Da sind die Zelte so aufgestellt, wie sie vielleicht pragmatischerweise sind. Aber selbst dieser Anführer, der Chieftain, es ist dann nicht erkennbar, ob der jetzt irgendwie ein besonderes Zelt hat, glaube ich. Ne? Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es irgendwie ein Zelt gäbe, was da heraussticht. Es gibt welche, sind als Läden aufgebaut, welche sind eher also Teile des Kultes sozusagen und der religiösen Praxis. Aber nichts, wo man jetzt irgendwie eine großartige hierarchische Ordnung dran ausmachen könnte.
Ja, das Beispiel mit dem Palast oder der Burg ist insofern ganz interessant, weil sowas wollte ich auch noch in den Artikel reinbauen, ging dann aber auch nicht, weil es hätte nicht zu diesem Startpunkt in Morrowind gepasst, Zedanin, denn da gibt es keine Burg leider und dann hätte ich erst noch irgendwie eine Überbrückung finden müssen, um auf eine andere Stadt in Morrowind einzugehen, denn was du sagst, eine Burg ist in der Regel irgendwie erhaben auf einem Berg stehend, die Leute da drin kleiden sich auch anders, aber vor allem ist die Burg architektonisch auch anders gestaltet. Sie ist in der Regel irgendwie mit Mauern umgeben, mit Wachtürmen, was schon mal darauf hinweist, dass die Person, die da drin lebt, ein erhöhtes Schutzbedürfnis hat. Warum auch immer. In der Regel halt eben, weil da der König drin lebt, bei dem alle politischen Entscheidungen zusammenfließen. Was wiederum aber auch darauf hindeutet, dass wenn der König, der sozusagen das Zentrum der Gesellschaft ist, von dieser einen Gesellschaft ist, geschützt werden muss von anderen Völkern, dass die Burg im Grunde genommen auch schon ein Symbol dafür ist, dass es neben dieser einen Gesellschaft auch noch eine andere Gesellschaft gibt. Insofern finde ich das ganz schön, dass ihr jetzt da auch dieses Burgbeispiel gebracht hattet.
Bist du jemand, der, also der Bernhard Runzheim hat ja diesen Begriff des Flaneurs sozusagen ganz stark gemacht. Eine Person, die quasi auch der digitale Flaneur, der durch diese Welten flaniert und sich Dinge anschaut und auf sich wirken lässt und vielleicht eben gerade über solche Dinge nachdenkt. Wie sind Feuerstellen eingerichtet? Haben die Leute irgendwie Werkzeuge, um zu kochen? Aus welchem Material ist das Dach eines Hauses quasi gedeckt und wie sind die Häuser angeordnet? Bist du so jemand, der das gerne macht?
Also jetzt Arbeiten von Bernhard Runzheimer lesen oder zu flanieren?
Zu flanieren. Also ich nehme mal an, Bernhard Runzheimer, klar, also so, lesen sowieso, ja, aber ich werde jetzt selber flanieren.
Ja, ich habe gehört, er soll eine sehr gute Masterarbeit geschrieben haben, aber die habe ich bis jetzt noch nicht zum Lesen bekommen. Aber auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen mit dem Flanieren, nach Möglichkeit ja, aber leider momentan nicht so häufig. Es gehört ja auch eine gewisse kindliche Neugier dazu, denn in der Regel läuft man... Man kennt ja in der Regel das, wo man langläuft, es sei denn, man kommt in irgendwie einen neuen Ort. Und da, wo man langläuft, da guckt man auch vielleicht nicht so häufig nach links und rechts, obwohl aber eigentlich einiges zu entdecken gibt. Das merke ich jetzt eben an mir. Momentan habe ich eher so einen Tunnelblick und laufe halt eben immer nur stumpf meinen Weg. Hat aber im Moment auch was mit dem Zeitmanagement zu tun. Aber sonst, ja, mache ich auch mal ganz gerne.
Also in Spielen meine ich jetzt vor allem, wenn du jetzt sowas wie...
Oh, in Spielen mache ich das dann sogar lieber, ja.
Wenn du jetzt in Morrowind, wenn du da anfängst, kommst du dann auf dieser Insel an und denkst dir erstmal so, ah, jetzt gucke ich mir erstmal alles in Ruhe an und laufe in die Häuser rein und schaue mir an, wie sie dekoriert sind und solche Sachen.
Ja, in Spielen würde ich das sogar noch eher machen als im echten Leben, komischerweise. Also gerade Morrowind ist dann ein sehr gutes Beispiel, weil im Vergleich zu den Nachfolgeteilen ist Morrowind, finde ich, ein bisschen... märchenhafter. Die Welt sieht anders aus, hat zwar auch ihren westeuropäischen, mittelalterlichen Touch, aber das ist bei Oblivion und Skyrim, finde ich, noch deutlich stärker ausgeprägt als in Morrowind. In Morrowind, wenn man dann irgendwie in die Natur läuft, dann hat man da diese riesigen Pilze und alles. Also da, um Runzheimers Vokabular zu verwenden, da bin ich sehr gerne flaniert.
Es ist ja auch so, dass solche Titel, weil du sagst märchenhaft, Spiele, die in einer Fantasiewelt angesiedelt sind, die sind ja auch, da ist die Anforderung ja vielleicht auch etwas höher. Denn wenn ich jetzt denke an Titel wie Assassin's Creed beispielsweise oder das künftig erscheinende Kingdom Come Deliverance, welches also in einem Mittelalter-Setting verortet ist, da greift man ja zurück auf historisches Wissen über die jeweiligen Kulturen und ihre Architektur. Wohingegen man, wenn man jetzt ein The Elder Scrolls-Teil macht oder ein komplett anderes Fantasy-Spiel, wie auch immer, bei dem man sich solche Dinge selber ausdenken muss, ist man ja auch unter dem Anspruch, nicht nur, dass man sich da jetzt irgendwelche als Designer irgendwelche architektonischen Gebäude ausdenkt, sondern dass es alles kohärent sich zusammenfügt in eine Geschichte und in eine diegetische Welt und auch in eine Kultur innerhalb des Spieles, in der das alles auch Sinn macht, damit du da nicht solche Brüche drin hast. Würdest du zustimmen? Ich stelle manchmal bei Gesprächen, bei Interviews und so, ich stelle manchmal keine Fragen, sondern ich werfe einfach nur Gedanken in den Raum.
Ach so,
das ist ja so ein bisschen mein Ding.
Ja, wobei das mit den Brüchen, da ist Morrowind ja ein ganz gutes Beispiel dafür, weil da hast du ja also mindestens 3, ich glaube sogar 4 oder 5 unterschiedliche Kulturen und die sich ja auch gerade in der Architektur sehr unterscheiden. Die kriegen das aber insofern ganz gut hin, weil es so eine Art kulturellen Überbau, der sich aber nicht über die Architektur, sondern über die gemeinsame Vergangenheit artikuliert. Also die Brüche in den Kulturen fallen, glaube ich, gar nicht so sehr auf, wenn es doch ein verbindendes Element gibt, das alles irgendwie überdeckt. Wobei ich jetzt nicht ganz genau sicher bin, ob das war, worauf du hinaus wolltest.
Nee, mit den Brüchen innerhalb dieser Kulturen meinte ich dann, wenn ich jetzt Horizon nehme und ich habe dann eine Klassengesellschaft wie in Meridian, dann ist es natürlich so, idealerweise sollte sich das in der Architektur dann irgendwie widerspiegeln, beziehungsweise wenn ich jetzt anfange und entwickle quasi ein Spiel und entwerfe eine Stadt wie Meridian, dann wäre es natürlich etwas eigenartig und kontraintuitiv, wenn ich dann da so eine komplett anarchische Gesellschaft beispielsweise drin verorten würde. Es sei denn, ich erkläre es damit, dass sie irgendwie diese Stadt übernommen haben und sie schon vorher existent war. Also worauf ich hinaus will, ist, dass wenn ich jetzt, wir hatten ja diese so interpretierende Perspektive, ich komme dahin, ich flaniere durch, ich schaue mir die Dinge an und es gibt ja auch noch die andere Perspektive, wie entwerfe ich sozusagen Architektur im digitalen Raum, sodass sich alles stimmig fügt. Ja.
Ja, es wird wahrscheinlich alles darauf hinauslaufen, dass, anders als was ich gerade eben erzählt habe, weil das ja dann eigentlich gar nicht richtig den Punkt erwischt hat, den du eigentlich haben wolltest, dass da auf gewisse, kann man von Schemata sprechen oder
Schemata, Rahmen,
ja,
wie auch immer,
dass man Wissen aus der eigenen Welt, weil wenn Game Designer irgendwie ein Spiel designen, dann ist es ja wieder eine andere Welt, aber dass da Vorwissen und Schemata schon darauf übergestülpt werden. Wobei das eigentlich ein ganz reizvoller Gedanke wäre, eine streng hierarchische Gesellschaft in so einer in so einer Zeltsiedlung zu haben, wie das wohl rüberkäme.
Man müsste dann wären wahrscheinlich die Zelte irgendwie, würden dann irgendwie dekoriert, es würde irgendwie angepasst, so dass es funktioniert. Ne?
Das wäre wahrscheinlich auch wieder angeordnet, das in der Mitte oder das größte Zelt ist das des Anführers. So. Also das würde ich mir auch so vorstellen, wenn man jetzt sagt, okay, ein anarchisches Volk hat jetzt eine Stadt übernommen, wie jetzt zum Beispiel Meridian. Ich glaube, selbst da würden sie sich ja natürlich daran anpassen, wie die Stadt selber schon aufgebaut ist. Also ne, dann würde sich ja der Anführer dieses Volkes nicht irgendwo unten in Haus einnisten, sondern natürlich auch den Palast wählen.
Ja, das Problem ist ja, da ist ja der Widerspruch. Es gibt ja keinen Anführer, weil es ist ja anarchisch.
Okay, stimmt. Ja, aber irgendwer hat das ja wahrscheinlich.
Das ist ja anarchisch. Okay. Also das ist ja keine hierarchische Struktur.
Ja, na gut. Keine Ahnung.
Das ist ein bisschen kontraintuitiv, weil man meinen würde, genau. Ja, irgendjemand zieht ja dann in den Palast. Wer? Ja, vielleicht wechseln die durch oder was weiß ich. Also, ja, also um es dann sozusagen eben auch anarchisch zu halten.
Ja.
Aber ich finde das sehr interessant und habe den Artikel deshalb auch gerne gelesen von dir, Martin, weil ich finde es interessant, durch Spiele zu laufen und anhand solcher Details, auf die man, wie du ja sagtest, auch in der realen Welt unter Umständen überhaupt nicht achtet. Und dann findet man darin aber so viel, was uns eigentlich etwas verrät. Da ist so viel Tiefe drin, ob man die jetzt bewusst sich vor Augen führt, so wie man es dann analytisch vielleicht aufschlüsselt. was sehr hilfreich ist. Oder man macht es nicht und nimmt es als gegeben an. Es ist immer da. Und es ist wichtig, dass es da ist, weil es das Gefühl gibt von, hier ist eine kohärente, in sich stimmende Welt, die fühlt sich, es fühlt sich richtig an, hier zu sein, ja.
Aber es fühlt sich halt eben auch nur deswegen richtig an, weil man aus der, in Anführungszeichen, echten Welt genau diese Erfahrung gemacht hat. Insofern schwappt dann von der echten Welt was in die virtuelle Welt rüber. Deswegen fände ich das schon einen ziemlich spannenden Gedanken, diese strengere hierarchische Gesellschaft in einer Zeltsiedlung. Weil das was total Gegenläufiges ist, wie man es eigentlich sonst kennt.
Es ist halt wahnsinnig schwer. Ich versuchte mir gerade vorzustellen, quasi eine Welt, in der keine Vorannahmen und Prämissen aus der gegenwärtigen tatsächlichen Realität sind. Es ist ja unmöglich, weil wenn sich irgendwie jemand sowas ausdenkt, dann muss da natürlich etwas von der Person drin sein, die sich es, das ausdenkt. Das einzige Beispiel, was mir da einfiele, was etwas in die Richtung geht, ist sowas wie No Man's Sky, bei dem also das komplette Universum ja nach einem Algorithmus entworfen wird. Aber auch der Algorithmus ist in diesem Fall von einem Menschen entworfen. Und deshalb, das ist ja auch, No Man's Sky ist ja unter anderem vielleicht auch daran gescheitert, also zumindest vorerst gescheitert, ich will es jetzt nicht tot sagen, aber also erstmal gescheitert, dass einfach nach einem Algorithmus folgend eine, also da Planeten zusammengeschustert wurden, die aber keine solche Bedeutung haben, wo man keine, die Planeten, die haben keine richtige Geschichte, sondern die sind einfach nach so einer Rationalität irgendwie zusammengebaut, nach zufälligen Faktoren, die dann irgendwie da zugewiesen wurden. Aber sie haben halt keine, sie haben keine Kohärenz, sie haben keine Geschichte, keine, ja, Architektur. Es ist keine richtige Welt, die gebaut wurde und hinter der sozusagen ein, sei es jetzt ein menschlicher Verstand oder der Weltgeist oder wie auch immer man das sehen mag. Es ist auch nicht Gott, sondern es ist einfach nur, es ist halt eine Maschine, wobei, wer sagt, dass Gott keine Maschine ist, ja, die nach gewissen Parametern das auffüllt, diesen leeren Raum. Und es gibt ja auch noch so, es gibt ja Räume, die sind sozusagen, wie nennt man die? Sowas wie Antichamber. Es gibt so diese antirealistischen Räume, ich weiß jetzt nicht genau, wie die sich nennen. Es gibt da einen speziellen Namen für. Also, kennst du das Spiel Antichamber?
Leider nicht, tut mir leid.
Es ist so, also nur als Beispiel, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich weiß um seine Existenz. Das ist so ein Spiel, in dem du unter anderem in so einer Kammer bist, so eine Rätselkammer, einem Rätselraum. Und es kann dann halt sein, dass du quasi, du gehst irgendwie durch eine Tür und schaust dann nach vorne und dann drehst du dich um und dann ist hinter dir aber was anderes, als vorher da war.
Mhm. Ja?
Also so ein Raum, der sich quasi stets verändert und auch jeglichen Prinzipien der Logik sich widersetzt, wo dann auch eine, das ist ja so eine, wie würdest du das architektonisch irgendwie fassen? Oder widersetzt es sich dem?
Also man könnte es grundsätzlich schon als Architektur bezeichnen, aber es widerläuft eigentlich allem, was auch gerade die Architektursoziologie unter Architektur versteht, nämlich zum einen die Manifestation von sozialen Begebenheiten als auch deren Funktion wieder zurück auf die Gesellschaft zu spiegeln. Und wenn du dann aber einen sich ständig wandelnden Raum hast, der nach wahrscheinlich überhaupt gar keinen festen Regeln sich verändert, dann ist das ein schönes Gedankenspiel, natürlich völlig unrealisierbar, aber da müsste man vermutlich unter der Prämisse, dass Architektur wirklich auch immer irgendwie auf Gesellschaft, wie auch immer eine Wirkung hat, einen neuen Begriff dafür erfinden.
Es ist sozusagen ein nicht-architektonischer Raum, gerade weil es eben diese Manifestationen und diese Verbindungen, von denen du sprichst, zwischen Gebäude und Gesellschaft sozusagen, jetzt simplifiziert, nicht aufrechterhält.
Ja, es ist. Vielleicht, das sollte ich mal ausprobieren. Antichamber, sagst du?
Antichamber, ja. Kann ich nicht empfehlen, weil ich habe es nicht gespielt. Aber ich habe viel Gutes darüber gehört, tatsächlich.
Dann sind es jetzt schon zwei Spiele, die ich ausprobieren muss. Mhm. Der Okidoki Literature Club und Antichamber.
Richtig. Und du hattest noch eine dritte Facette in deinem Artikel oder haben wir darüber schon gesprochen? Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Nee, aber das ist insofern eine ganz gute Überleitung wegen der Architektursoziologie. Denn da spielt ja auch gerade nochmal das, am besten dieses Burgbeispiel, was wir hatten, dass sich darin schon gesellschaftliche Gegebenheiten in die Architektur reinfließen, aber auch insofern wieder zurückspiegeln auf die Gesellschaft, weil sie zeigt, wo man selbst in der Gesellschaft hingehört. Und um dieses Thema hatte sich auch, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau seinen Vornamen, Pierre Bourdieu, genau, hat er sein jetzt nicht unbedingt an der Architektursoziologie, sondern allgemein, inwiefern sich unterschiedliche Verhaltensweisen, Denkmuster in Menschen entwickeln aufgrund unterschiedlicher Sozialisation. Er nannte das Habitus, was vereinfacht ausgedrückt eine unterschiedliche Tendenzen im Denken, im Handeln, in Wertevorstellung einzelner Gesellschaftsschichten, aber eben auch im Individuum darstellen. Und dass, wenn man selbst die Spielfigur übernimmt, sicher innerhalb einer Welt, bei Morrowind eben gerade am Anfang in Sedanin, innerhalb einer bestimmten architektonischen Gegebenheit wiederfindet, auch seinem Habitus erstmal auffüllen muss. Sprich, die Figur ist erstmal leer, man gibt ihr am Anfang einen Namen, man gibt ihr eine Rasse und eine Klasse, auch Geschlecht und dergleichen. Aber wie sie sich am Ende verhalten wird, wenn sie beispielsweise auf eine verschlossene Tür stößt, hat der Spieler, die Spielerin zu entscheiden, ob es aufgebrochen wird oder ob ich sage, ich respektiere die Privatsphäre der Person, die da drin wohnt. Der Habitus der Figur ist im Endeffekt also eine Leerstelle, die von den Spielerinnen aufgefüllt werden muss.
Je nach Spiel wahrscheinlich ist diese Leerstelle größer oder kleiner.
Ja, nee, abhängig davon, welche Möglichkeiten man in dem Spiel hat.
Ja.
Wenn man jetzt ein Spiel hat wie Morrowind, wo man viel mehr Einflussmöglichkeiten hat als beispielsweise bei Pac-Man, dann kann man da in Morrowind den Habitus deutlich detaillierter ausfüllen, als halt eben in Pac-Man. Man läuft halt rum, frisst Pillen. Und bei Morrowind, man kann Leute auch ausrauben oder eben nicht. Man kann Leute briben,
bestechen
oder nicht, einbrechen oder nicht. Man kann meucheln, morden oder nicht. Und da bietet sich ein größeres habituelles Feld als in anderen Spielen.
Und die Architektur ist sozusagen, wäre dein Punkt jetzt, das Fundament dieser Interaktionsmöglichkeiten, die dann wiederum durch die gesellschaftlichen Wechselbeziehungen aufgeladen sind in einer Weise, dass sie quasi dann den Habitus konstituieren.
Ganz genau. Wobei aber eben auch immer noch ein bisschen was vom Habitus der Spielerinnen mit hineinfließt. Bleed-in-Effekt sozusagen. Dass der Habitus auch zum Teil eben nicht nur durch die architektonischen Gegebenheiten erfüllt wird, sondern eben auch aus der Persönlichkeit der Person, die die Figur gerade selber spielt.
Das klingt für mich erstmal sehr nachvollziehbar. Wie ist es bei dir, Sophie?
Ja, für mich auch.
Hast du noch Punkte, die du gerne loswerden oder ansprechen möchtest, wo du sagst, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen oder sollen wir weitergehen?
Vielleicht magst du vielleicht deinen nächsten Artikel ein bisschen anteasern.
Ja, genau, noch ein Teaser zum Abschluss jetzt.
Noch ein Artikel? Ich muss noch einen Artikel schreiben.
Ja, der jetzt bald erscheint.
Da muss ich einmal kurz einen Schluck Wasser nehmen.
Ja, bitte. Trinken genüsslich einen Schluck Wasser aus dem Havanna Club Glas, ist es, glaube ich, ne?
Ja. In der Tat. Mhm. Es ist wirklich nur Wasser.
Ja, ja.
Könnte ich einen Schnaps haben? Ich muss jetzt gerade selber mal kurz überlegen, worum geht es eigentlich in dem Artikel?
Spiele wahrscheinlich.
Ja, irgendwas Spiele.
Perspektive von First Person und Third Person.
Ach ja, da geht's nochmal. Oh Gott, es geht schon wieder um Perspektive.
Du bist ja Perspektivenexperte.
Ja, es hört gar nicht auf. Da geht's allerdings dann ein bisschen in der Richtung, wo sich die SpielerInnen in Bezug auf das Spielbefinden abhängig von der Perspektive. Es kommt dann noch das Konzept des Raums der leiblichen Anwesenheit von
Telepräsenz.
Ja, es ist aber noch ein bisschen was anderes. Du wirst es lesen am Donnerstag.
Mhm. Ja, ja. Also ich kann ihn auch schon vorher lesen, aber
das wäre noch nicht getan.
noch nicht.
Achso, noch ist er nicht online.
Ja, es ist noch CMS. Nicht, genau.
Es muss auch noch ein bisschen dran gefeilt werden. Es gibt da sehr viele Kritikpunkte und argumentative Lücken bei mir, die jetzt noch aufgefüllt werden müssen, die von der Redaktion sehr stark hervorgehoben werden.
Von der bösen, bösen Redaktion.
Ja. Ja, es ist strenge Kultur bei uns.
Ja, aber das fördert die Qualitätssicherung, dass nicht irgendwie ein Mist da veröffentlicht wird.
Und,
aber warum ist dann eigentlich mein erster Artikel veröffentlicht worden?
Vielleicht hat da jemand nicht aufgepasst. Aber echt?
Weißt du, wie dein Artikel heißen wird schon? Hast du einen Titel?
Oh, wie habe ich den genannt?
Ich weiß auch gerade nicht mehr, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, Leibhaftigkeit in der Spielwelt.
Ja? Leibhaftigkeit in der Spielwelt.
Ja.
Mhm.
Heißt ja, der wirklich
das ist
so?
Richtig, ja.
Oh okay. Gott, was für ein toller Titel für so ein Solala-Artikel.
Ach nee, ich glaube, der wird toll.
Dann halten wir die Augen offen. Am Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, erscheint der Artikel Leibhaftigkeit in der Spielwelt. Und ich würde sagen, wir werfen jetzt mal abschließend noch einen Blick auf die. Hörerkommentare. Ich muss die Gitarre wieder weglegen.
Klonk.
Ja, ich hatte mir auch gedacht, ich könnte das irgendwie einspielen mal, diese Jingle, diese festen Jingle zumindest, so Hörerkommentare beispielsweise. Aber das hat dann nicht diesen Charme von, oh, ich muss die Gitarre holen, ich lege sie wieder weg.
Sehr, sehr, sehr charmant, ja.
Das ist der Live-Charakter. Wir haben 3 Hörerkommentare, habe ich jetzt mitgebracht. Hörerkommentar Nummer 1 stammt von Felix B. Er ist auf pixeldiskurs.de gegangen, so wie ihr, liebe Leute da draußen, das tun könnt, ohne euch anzumelden. Und er hat Folgendes gesagt. Mal wieder ein sehr interessanter Podcast. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Über das Thema partizipative Kunst habe ich erst kürzlich nachgedacht. Einem Dark Souls beispielsweise wird ja oft vorgeworfen, dass die Geschichte gar nicht das Spiel schreibt, sondern einzig und allein der Spieler selbst. Und das sehe ich als durchaus kritisch an, da meiner Meinung nach das Spiel die Strukturen überhaupt erst für diese Erfahrung schafft. Deshalb kann ich auch nicht nachvollziehen, wenn man behauptet, die Lore eines Spieles wie Dark Souls sei nur dank der Fans so groß geworden. Es sei sowieso alles frei interpretierbar und zufällig entstanden. Das empfinde ich dann immer als etwas unfair dem Entwickler gegenüber. Ich musste witzigerweise häufiger in diesem Podcast an das erste Dark Souls denken, da es sich dort ebenfalls um eine Art Krankheit handelt und auch sehr philosophisch ist. Vielen Dank, lieber Felix, für den Hinweis. Ich stimme ganz und gar zu.
Ich finde es vor allem gerade spannend, weil das ja auch gerade genau das ist, worüber wir auch gesprochen haben, dass die Architektur im Spiel so gesehen den Grundsatz bietet, um dann irgendwie Interpretationen anzustellen.
Ja, und das ist natürlich richtig, man darf es ja nicht so darstellen, als wenn sozusagen die Arbeit allein auf Seiten der Community wäre, sondern sie ist in diesem Fall eben, und das macht es ja spannend, beidseitig. Ja, also Entwickler legen das Fundament dessen, was interpretiert werden kann, geben die Hinweise und haben vielleicht auch eben gerade die Geschichte im Hinterkopf, die sie erzählen möchten. Und die Community ist dann sozusagen gefordert, um das zusammenzupuzzeln und sich Dinge selber auszudenken. Und dann tritt man in so eine symbiotische Autorschaft quasi. Der zweite Kommentar kommt von Strohhalm. Er ist auf pixeldiskurs.de gegangen und schreibt Folgendes. Ich genieße eure Podcasts sehr. Ich hätte aber einen kleinen Wunsch. Wäre es vielleicht möglich, auch die genannten Spiele in der Folge in den Shownotes anzuführen? Bestimmt sind die bekannten Titel nicht so das Problem, aber besonders bei nicht so bekannten Titeln habe ich Schwierigkeiten, sie anschließend zu finden. Hier beispielsweise, er bezieht sich auf die letzte Folge, bei 1 Stunde 30 und 22 Sekunden. Brambo? Granbo? Brainbo? Hilfe! Vielleicht geht das auch nur mir so. Aber ich kenne eben nicht alle Spiele, die es gibt. Oder bei 1 Stunde 47 ein Browser-Game mit dem Namen Illud. Das fand ich, vielen Dank für den Kommentar, fand ich eine wichtige Anregung. Die Titel habe ich bereits auf den Kommentar direkt geantwortet in Textform, weil ich dachte, ansonsten spreche ich das hier wieder aus, bringt es wieder nichts. Also es war Fran, Bo und Elude, die wir dort genannt haben, Arno Görgen und ich. Und ja, wir machen das.
Ich hab fleißig gerade schon mitgeschrieben.
Sophie protokolliert jetzt immer jeden einzelnen Spieletitel, der genannt wird im Laufe unseres Podcastes. Wie viele sind es jetzt? Hast du
einige Liste vor dir? Weiß ich nicht, 15 Stück oder so.
15?
So 10, 15 so um den Dreh.
Wow. Also wir werden das wohl so machen, dass wir die Titel, über die wir dann hauptsächlich sprechen, sowas wie jetzt Nier aus der Spielewoche oder Doki Doki Literature Club, das kommt dann sowieso in die Beschreibung. Und auch wenn wir Rezensionen machen, dann ist es ja sowieso direkt sehr prominent platziert. Aber gerade so diese Titel, die wir jetzt am Rande ansprechen, ich nehme an, da ist dann so Baldur's Gate, Neverwinter Nights und sowas drauf.
Richtig,
soll ich noch ein paar nennen, damit die Liste nehmen?
Ich wollte gerade sagen, einfach mal random irgendwelche Spiele aufzählen, damit so viel was zu tun hat.
Hatschi, ich komme nicht hinterher.
Ein bisschen Arbeit beschaffen hier. Aber irgendwelchen Sachen mit so unnötig langen Namen, so diese ganze, ich sag mal, Kingdom Hearts.
Oh Gott, bitte nicht. Die
ganze Kingdom Hearts.
Lass uns mal eine Kingdom Hearts
362,5 XY Shadow Dreams oder so.
Oh nein.
Außerdem stammt der letzte Kommentar der heutigen Folge von Nils Bernd Michael Weber. Schöne Grüße an dieser Stelle. War auch erst kürzlich zu Gast, ist ebenfalls Autor bei uns. Das soll an dieser Stelle nicht verheimlicht werden. Nils ist auf pixeldiskurs.de gegangen und hat geschrieben: Komme mir ja jetzt fast schon schlecht vor, dass ich die Glanzengramme aus Destiny 2 nicht als Lootboxen wahrnehme. Tatsächlich ist es allerdings auch so, dass die Erfahrungspunkte, die in Destiny 2 gesammelt, nicht aktiv von den Spielerinnen eingetauscht werden, sondern lediglich einen Erfahrungsbalken zum Wachsen bringen, der bei Vervollständigung ein Glanzengramm gewährt, ohne dass hier Punkte von einem Konto fließen oder eine fiktive Währung den Spielerinnen abgenommen wird. Siehe Star Wars Battlefront 2 oder Overwatch. Dies könnte der Grund sein, warum es mir persönlich schwer fällt, Destinys Lootbox-System mit Battlefront zu vergleichen. Nichtsdestotrotz ist es nicht fair von Bungie, künstliche Bremsen in den Fortschritt der Spielerinnen einzubauen, um eventuell Geld machen zu können. Es ist jedoch festzuhalten, dass es sich hierbei nicht um einen Pay-to-Win-Mechanismus handelt, wie es ebenfalls der Fall bei Battlefront 2 ist. Dementsprechend ja, Entwickler sollten aufhören, Spielerinnen zu täuschen, egal auf welchen Ebenen eine solche Täuschung stattfindet. Es sei jedoch auch gesagt, dass es in all diesen Fällen Abstufungen der Stärke der Täuschung gibt. Vielen Dank für den Kommentar. Auch hier würde ich zustimmen zum gewissen Grad und würde sagen, ja, klar, also diese Abstufung der Täuschung ist, das habe ich vielleicht in meinen gelegentlichen ausufernden Rants gegenüber Lootboxes und Microtransactions unter den Tisch fallen lassen. Aber letztendlich ist es zumindest meine Perspektive, ich weiß nicht, ob ich das schon mal so transparent gemacht habe, aber ich glaube schon, dass ich grundsätzlich etwas gegen Microtransactions habe. Ich finde sie grundsätzlich falsch im Spiel. Ich finde, sie gefährden tatsächlich das künstlerische, kreative Potenzial und stehen dem eigentlichen Gedanken des Game Designs gewissermaßen entgegen, weil sie das Ziel nicht mehr darin besteht, irgendwie ein unterhaltsames, ein spaßiges, ein interessantes, anregendes Spiel zu machen, sondern ein Spiel zu machen, das dich zum Kauf von irgendwelchen anderen Dingen anhält. Deshalb bin ich da vielleicht etwas pauschal in meinem Urteil, weil ich sage, okay, ich kaufe kein Destiny 2, ich kaufe auch kein Assassin's Creed Origins, auch da gibt es Microtransactions, die sind relativ, also ohne viel Kritik sozusagen einfach durchgekommen. Ich kaufe auch kein Need for Speed Payback und auch kein NBA 2K18 und auch kein Destiny 2 hatte ich schon und auch kein Star Wars Gamblefront.
Okay, das konnte ich jetzt nicht so schnell mitschreiben, aber.
Das ist aber auch nicht so wichtig. Also, okay. das waren jetzt auch alles große Titel.
Das ist schon wichtig.
Schreiben auf Star Wars Gamblefront 2.
Okay.
Kommt dann mit in die Show Notes. Und das war's, ne?
Ich glaube auch,
ja. Sind wir durch. Martin.
Ich würde gerne noch Nils grüßen.
Okay, das kannst du gerne tun.
Nils, ich grüße dich.
Vielen Dank, Martin, fürs Vorbeikommen. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, Dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns etwas Feedback da. Ihr könnt das tun via Facebook, Twitter und natürlich auch auf pixeldiskurs.de. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr das machen möchtet, an simon@pixeldiskurs.de. Und weiterhin könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen, die wir dann in den Podcast mit aufnehmen. Das erübrigt sozusagen das Vorlesen der Hörerkommentare. Ihr braucht lediglich ein handelsübliches Telefon eurer Wahl. iPhone.
Gott,
iPhone 10, iPhone X. Nee, X oder 10?
X. Eigentlich, oder?
Also ich kenne das als iPhone, ja, iPhone X sagen die tatsächlich,
ja,
ne?
Ja,
ich
war,
weiß nämlich,
ja,
dass ich da irgendwie irritiert war, ja, dass sie auf einmal X mit X anfangen. Wie geht das dann weiter? iPhone Y oder so, ne? Verrückt. Also ihr könnt jedenfalls unsere Telefonnummer wählen, die folgendermaßen lautet 0642 1 968 9229. Und wenn ihr uns direkt unterstützen möchtet, dann wäre das natürlich ganz famos. Denn ihr könnt, so wie eben jener Nils das auch getan hat, uns Spenden zukommen lassen, um hier die Mikrofone am Laufen zu halten und weiterhin jede Woche eine Episode des Pixeldiskurs-Podcasts zu empfangen. Ihr bekommt sie natürlich auch kostenlos, aber ihr könnt damit unsere Arbeit unterstützen. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.